Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Wie viele Kinder und Jugendliche wurden im Bistum Münster von Priestern und Diakonen zum Sex gezwungen? Wie viele wurden missbraucht, gedemütigt, verletzt? Und wer hat das geduldet und die Täter gedeckt? Darum geht es in einer Studie, die heute veröffentlicht wird. Der Historiker Thomas Groß-Bölting hat sie geleitet. Wir sind zum Interview verabredet. Und wir schauen nach Frankreich. Dort hatte eine Untersuchung im vergangenen Jahr ergeben, dass seit Anfang der 50er Jahre vermutlich mehr als 300.000 Menschen in katholischen Einrichtungen Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Was seither geschah und wie Betroffene darüber denken, auch das ein Thema bei Tag für Tag. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. In einer knappen halben Stunde um 10 Uhr wird ein Team von Wissenschaftlern die Ergebnisse einer Studie über sexuelle Gewalt und Missbrauch im Bistum Münster vorstellen. Jahrelang hatten die Forscher in Akten des Bistums recherchiert und mit Betroffenen gesprochen. Herausgekommen sind hunderte Seiten über Priester und andere Kleriker, die sich an Kindern und Schutzbefohlenen vergangen haben. Es geht auch um Menschen in der katholischen Hierarchie, die diese Straftaten vertuscht und die Täter geschützt haben. Studienleiter ist Thomas Groß-Bölting, Professor für Geschichte und Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Und bevor er gleich in die Pressekonferenz eilt, um die Studie vorzustellen, ist er jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Groß-Bölting.
Guten Morgen, Frau Dittrich.
Herr Groß-Bölting, wird jemand zurücktreten müssen, wenn er Ihre Studie gelesen hat?
Das ist als Sozialwissenschaftler und Historiker nicht unsere Aufgabe, das zu entscheiden. Wir werden sehr deutlich benennen, was es in den jeweiligen Bischofsregentschaften an Verfehlungen auch gegenüber den eigenen Regularien gegeben hat. Und es werden sich dann die Gremien des Bistums, die Laien, Katholiken, Katholikinnen des Bistums, wie auch Politik und Gesellschaft mit diesen Ergebnissen beschäftigen müssen.
Dann benennen Sie doch mal bei uns jetzt das wichtigste Ergebnis Ihrer Studie.
Sie haben in der Anmoderation schon auf die Zahlen angespielt. Wir haben in einer Hellfeld-Studie nachgewiesen, dass es mindestens 196 Priester im Bistum Münster gibt, die beschuldigt werden, sexuellen Missbrauch begangen zu haben. Wenn man diejenigen Priester, die ihre Taten nicht im Bistum vollzogen haben, sondern aber im Bistum gearbeitet haben, hinzuzieht, dann kommen wir auf eine Zahl von 210. Das bedeutet, dass wir 4,1 bezüglich 4,5% der Priester im Bistum Münster beschuldigt sehen, sexuellen Missbrauch begangen zu haben. Das ist eine kleine, aber erhebliche Zahl, die wir dort festgestellt haben.
Und geht es auch um noch lebende Akteure oder sprechen wir über tote Täter?
Es geht auch um noch lebende Akteure. Wir haben diese sowohl in die quantitativen Studien mit einbezogen, wie auch in Fallgeschichten modelliert. Wir haben allerdings bei den noch lebenden Akteuren datenschutzrechtlich und presserechtlich, äußerungsrechtlich so vorgehen müssen, dass wir dort keine Klarnamen genannt haben.
Mhm. Die anderen Gutachten, über die wir hier in dieser Sendung auch schon viel berichtet haben, etwa aus Aachen, Köln, München und Freising, wurden von Juristen gemacht. Sie sind Historiker. Macht das einen Unterschied?
Ich glaube ja. Wir haben von den juristischen Gutachten, die Sie angesprochen haben, sehr profitiert. Und es ist aller Mühe wert, insbesondere auf dem Hintergrund des Strafrechts, danach zu gucken, was es in der Vergangenheit an Verbrechen gegeben hat. Ich glaube dennoch, dass wir viele der Punkte, die auch in früheren Gutachten bereits angesprochen wurden, also die katholischen Ermöglichungsbedingungen wie den Zölibat, die bestimmte Autoritätsstruktur, die Sexualmoral, besser haben ausleuchten können, weil wir von einem anderen professionellen Hintergrund heraus das angeschaut haben.
Nämlich, was ist das andere daran? Können Sie das beschreiben?
Was ist der andere Hintergrund? Wir haben versucht, eben nicht nur auf der Folie des Kirchenrechts und vor allen Dingen auch des jeweils geltenden Strafrechts diese Fälle anzuschauen, sondern uns auch darum bemüht zu rekonstruieren, wie das in die großen Kontexte von Politik, Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch der katholischen Kirche einzuordnen ist. Was sind die spezifisch pastoralen Bezüge, die man bedenken muss? Was ist das Selbstverständnis von katholischer Kirche? In dieser Hinsicht ist die katholische Kirche der 1950er Jahre eine ganz andere als die katholische Kirche der 2020er Jahre. Und auf diesem Hintergrund haben wir, glaube ich, sehr genau herausarbeiten können, wo katholische Kirche besondere Bedingungen schafft, in denen Missbrauch ermöglicht und das Vertuschen begünstigt wird.
Was sind denn das für Bedingungen?
Das sind die Punkte, die auch in der öffentlichen Diskussion bereits stark benannt wurden. Es gibt ein kirchliches Selbstverständnis, wo man sich selber als heilige Institution begreift und über die Sakramententheologie auch den einzelnen Priester in diesen Zusammenhang einbezieht. Der Priester ist über das Priestersakrament, über die Weihe des Priesters, als heiliger Mann markiert. Ich fasse das mal so pointiert zusammen und ist damit deutlich unterschieden von den Laien, denen er gegenübertritt. Und das ist auf der einen Seite die Grundlage für die Pastoralmacht, die es dem klerikalen Missbrauchstäter ermöglicht, übergriffig zu werden gegenüber dem Kind. Das ist auf der anderen Seite aber auch die Ideologie, die Selbstbeschreibung, die einen großen Teil der Vertuschung motiviert. Wo die Institution heilig ist, da habe ich eine noch viel größere Motivation, diese Institution vor Rufschaden zu schützen, als es in anderen Zusammenhängen der Fall ist.
Ich fasse das jetzt mal zusammen. Also das sind diese katholischen Ermöglichungsbedingungen, Macht Spiritualität, Gehorsam.
Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist die vorherrschende Sexualmoral. Wir haben im katholischen Bereich ein Auseinanderfallen von Normen auf der einen Seite, die gesetzt ist, und den Lebensrealitäten katholischer Laien, aber auch katholischer Kleriker, sodass pointiert gesagt jeder und jede Katholikin seine oder ihre Leiche im Keller hat.
Und katholische Kinder dann auch leichter zu Opfern werden?
Das ist genau der fatale Zusammenhang, der dabei entsteht. In einer Atmosphäre der Doppelbödigkeit, der Bigotterie, des Schweigens und der Scham über Sexualität habt es insbesondere der kleine Teil von pädosexuell fixierten Tätern besonders leicht, seine Taten zu verbringen. Und auf der anderen Seite ist es für die Betroffenen besonders schwer, über das ihnen erlittene Unrecht zu sprechen und dem damit auch ein Ende zu setzen.
Erst 2010 ist das ganze Thema so richtig in der Öffentlichkeit angekommen. Können Sie sich das erklären, warum das so lange gedauert hat, obwohl ja ganz viele Menschen jahrzehntelang gewusst und gesehen haben müssen, dass Kinder missbraucht, genötigt, vergewaltigt werden?
Es gibt ein hohes implizites Wissen um sexuellen Missbrauch in den Gemeinden, in den Klerikerjahrgängen, in der Bistumsleitung. Trotzdem wird das nicht skandalisiert und damit positiv politisch bearbeitet, weil es eben eine hohe moralische Autorität der Kirche gibt. Und es schrecken viele Menschen aus den Laienorganisationen in den Gemeinden, aber auch aus der Politik davor zurück, vor 2010 diese Dinge offen aufzugreifen, damit auch die Betroffenen entsprechend zu unterstützen.
Und nun sehen wir so viele verschiedene Studien und Gutachten. Einige habe ich schon genannt. Ihre kommt nun heute noch dazu. Ändert das was?
Das werden wir sehen. Wir haben uns bemüht, einen Schritt dazu zumindest anzuregen. Wir sehen das Problem, dass wir im besten Fall irgendwann einmal 27 Einzelstudien haben, in denen die jeweiligen Bistumsverhältnisse beschrieben werden. Wir haben uns darum bemüht, eine zweite Studie zu erstellen, die Schuldigen Hirten. Und in dieser Studie die Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche stärker einzuordnen in die nationalen, in die europäischen, vielleicht sogar in die globalen Zusammenhänge des Katholizismus. Wenn Sie das tun, dann wird sehr schnell deutlich, dass 2010 eben gar keine Zäsur ist, dass es keinerlei Beschränkungen auf bestimmte Nationalkatholizismen ist, sondern dass das Problem sexuellen Missbrauchs wirklich flächendeckend wie auch zeitlich umfassend ein Problem der katholischen Kirche ist.
Ist das aus Ihrer Sicht eigentlich in Ordnung, dass die Kirchen nun freiwillig und in Eigenregie diese Straftaten aufarbeiten und Historiker wie Sie oder eben Juristen damit beauftragen und ja auch dafür bezahlen, solche Studien zu machen? Wäre das nicht eigentlich Aufgabe von Politik oder Justiz, da wo die Fälle noch nicht verjährt sind, aber eben auch von Politik?
Ich will ganz kurz das Stichwort des Bezahlens aufgreifen. Wir haben tatsächlich in unserer Studie eine juristische Konstruktion gesucht, die uns trotz der Kirchenfinanzen, die auch unsere Studie ermöglicht hat, unabhängig davon zu arbeiten. Insgesamt haben Sie in der Tendenz aber völlig recht. Meines Erachtens ist das eine fatale Fortsetzung der hinkenden Trennung von Kirche und Staat, die die Bundesrepublik eigentlich seit ihrer Existenz prägt. Ich habe den Eindruck, dass selbst in den Kirchen so mancher hoher Geistlicher mittlerweile heimlich zumindest sich danach sehnt, dass staatliche Instanzen, die Politik, sich vielleicht stärker engagiert, weil man dort sieht, dass man sich eben nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann.
Nach Ihrer jahrelangen Recherche würden Sie sagen, heute sind Kinder und Jugendliche in der katholischen Kirche sicherer als noch vor 20, 30, 50 Jahren?
Ja, es gibt viele Schritte, die unternommen worden sind, um für dieses Thema sensibel zu machen. Es gibt umfassende Präventionsprogramme und es gibt aber vor allen Dingen, das ist überhaupt nicht spezifisch katholisch, in der Gesellschaft insgesamt ein höheres Bewusstsein für Kinderrechte und Kinderschutz. Und in dem Sinne gehe ich davon aus, dass Kinder heute weniger gefährdet sind als beispielsweise in den 1950er Jahren.
Obwohl sich an den Machtstrukturen in der katholischen Kirche ja nichts geändert hat.
An den Machtstrukturen in der katholischen Kirche hat sich noch nichts geändert. Und trotzdem ist der Hochwürden der 50er Jahre, also der Gemeindepriester der 50er Jahre, nicht mehr zu vergleichen mit dem Seelsorger von heute. Ihm wird von außen viel weniger Autorität zugesprochen und deswegen sind, obwohl die kirchenrechtlichen Voraussetzungen nach wie vor dieselben sind, die Machtstrukturen doch schon ganz gewaltig erodiert.
Sagt Thomas Groß-Bölting, Historiker und Leiter der Studie über Missbrauch im Bistum Münster, die er und seine Kollegen in wenigen Minuten vorstellen werden. Außerdem nochmal der Titel des von ihm auch genannten Buches, das ebenfalls heute erscheint, zum gleichen Thema. Es heißt Die schuldigen Hirten, Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche, erschienen im Herder Verlag. Herr Groß-Bölting, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen live im Deutschlandfunk.
Frau Dieter, Ihnen herzlichen Dank.
Manch einer findet, die deutschen Bischöfe sollten sich ein Beispiel an Frankreich nehmen. Dort veröffentlichte eine unabhängige Untersuchungskommission im Herbst einen groß angelegten Bericht über sexuelle Gewalt und Missbrauch in katholischen Einrichtungen seit Anfang der 1950er Jahre. Und diese Erhebung gilt als die ehrgeizigste und umfassendste Studie dieser Art mit dramatischen Ergebnissen. Mehr als 300.000 Menschen sollen in katholischen Einrichtungen sexuelle Gewalt erlitten haben. In den meisten Fällen waren Priester oder Ordensleute die Täter. Der Missbrauch wird als systemisch beschrieben. Die französische Bischofskonferenz hatte daraufhin einen Prozess initiiert unter dem Titel Kirche neu denken. Vielen Betroffenen reicht das allerdings nicht. Susanne Krause mit einer Zwischenbilanz.
Mitte Mai im Rahmen einer symbolträchtigen Zeremonie gestand der Orden der Frères de Saint-Gabriel offiziell schwerwiegende Taten der Vergangenheit ein. Dass nämlich einige Mitglieder der Sankt-Gabriel-Bruderschaft, die als Erzieher, Lehrer, spirituelle Betreuer tätig gewesen waren, Kindern Gewalt angetan haben, ob physischer, psychischer oder auch sexueller Natur, landesweit eine Premiere. Die Feier, auf Druck von Opfervereinen organisiert, fand am Ordensstammsitz in Saint-Laurent-sur-Sèvre im Südwesten statt. Beteiligt waren 30 ehemals Missbrauchte, darunter Jean-Pierre Fournier. Ab 1965 bekam er, damals 8 Jahre alt, an der katholischen Privatschule einen Ordensbruder als Klassenlehrer, erzählte Fournier im Privatradio Europe 1.
Er rief uns regelmäßig zu sich, einen nach dem anderen, um uns zu betatschen. Wir mussten ihn befriedigen. Das ging bis zur Vergewaltigung. Er hat wohl mehr als 100 Kinder missbraucht. Wir waren in dem Alter, in dem man lesen und schreiben lernt. Aber angesichts seiner schlimmen Umtriebe blieb für uns vieles auf der Strecke. Das war katastrophal für unser gesamtes weiteres Leben. Seit der Veröffentlichung des Berichts der SIAS getauften Unabhängigen Kommission zum sexuellen Missbrauch in der Kirche finden die Opfer öffentlich Gehör und fordern lautstark Anerkennung. Kürzlich erzwangen Selbsthilfevereine eine Gedenkmesse im nordfranzösischen Arras, in dem Gotteshaus, in dem ein Priester mehrfach Kinder vergewaltigt hatte. Während der Zeremonie blieben die Kirchentore weit offen, weil die Opfer früher immer vor verschlossenen Türen gestanden hatten. Nun predigt die katholische Bischofskonferenz einen neuen Kurs. Bei ihrer letzten Vollversammlung in Lourdes Anfang April fasste Vorstandsleiter Eric de Moulin-Beaufort zusammen, was nunmehr alles in Gang gekommen sei.
Les groupes de travail prévus sont enfin en place.
Wir haben 9 Arbeitsgruppen zu verschiedenen Aspekten des Themas Missbrauch in der Kirche eingerichtet. Sie nehmen gerade ihre Arbeit auf, genau wie unser Entschädigungsfonds. Im Februar wurde die Nationale Unabhängige Einrichtung zur Anerkennung und Wiedergutmachung gegründet. Die Mitarbeiter werden nun auf die Opfer, die sich schon gemeldet haben, zutreten. Das kircheninterne Strafgericht wird in einigen Wochen einsatzfähig sein. All das hat länger gebraucht als ursprünglich gedacht, aber wir sind einen wesentlichen Schritt vorangekommen. Mit einer Mitte April online gestellten Plattform setzt die Bischofskonferenz auf Transparenz. Unter dem Titel »Was tut die Kirche?« listet sie die 24 Maßnahmen auf, die im letzten Jahr beschlossen wurden. 10 wurden seither umgesetzt. Die Bearbeitung der anderen ist mehr oder minder fortgeschritten. Mit gutem Beispiel voran geht allerdings der Landesverband der Ordensgemeinschaften. Schon Ende November 2021 hob er seine Anlaufstelle für Missbrauchsopfer aus der Taufe. Die schrieb kürzlich die Höhe der Entschädigungsleistungen fest, je nach Schwere des Falls zwischen 5.000 bis 60.000 Euro. Man wolle sich an diesem Entschädigungsmodell orientieren, heißt es bei der von der Bischofskonferenz initiierten Nationalen Unabhängigen Einrichtung zur Anerkennung und Wiedergutmachung, in Französisch INIR abgekürzt. INIR-Präsidentin Marie Derain de Vaucresson stellt aber auch klar, ihrem Team gehe es vor allem um die Begleitung der Opfer. Mitte Mai lagen der Institution schon 708 Anträge vor.
La démarche de réparation, elle donne une place extrêmement importante à la personne victime.
Beim Wiedergutmachungsprozess stellen wir jedes Missbrauchsopfer voll in den Mittelpunkt. Unser Ansatz besteht darin, eine Person, die Opfer wurde, zu begleiten, ihr zu helfen, zu lernen, mit den Wunden umzugehen, sie zu überwinden, sie zu befähigen, aus der Opferrolle herauszutreten, zu agieren, ihr Leben neu in Griff zu bekommen.
La maîtrise de sa vie.
Neue Impulse sucht auch die katholische Kirche im Land. Unter anderem mittels einer Reihe hochkarätiger Konferenzen, deren Motto nach der unabhängigen Untersuchungskommission die Kirche neu denken. Da geht es auch um Macht und Mitbestimmung in der Kirche. Bruno Santo, Philosoph und Bioethik-Experte, sprach zum Thema sexuelle Ethik als soziale Frage. Der Jesuit regte an, eine neue Kultur, eine neue Pädagogik des Begehrens zu entwerfen. Der SIAS-Bericht und die Pflicht, auf die Erwartungen der Opfer zu antworten, drängen uns dazu, die theologische Arbeit mit mehr Strenge, mehr Abstimmung und zweifelsohne mit mehr Bescheidenheit fortzuführen. Für Marie-Jo Thiel geht das in die richtige Richtung. Thiel ist Ethikprofessorin an der Fakultät für katholische Theologie in Straßburg, wurde 2017 von Franziskus in die Päpstliche Akademie für das Leben gerufen und war gleichfalls Mitglied der Katholischen Akademie Frankreichs. Doch als deren Vorstand den SIAS-Bericht harsch kritisierte, trat Thiel aus. Denn seit Jahren beschäftigt sich die Theologin mit den Opfern sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Darum geht es auch im jüngst von ihr herausgegebenen Buch. Unter dem Titel Sexueller Missbrauch – Erhören, Ermitteln, Vorbeugen fächern Autorinnen und Autoren diverse Aspekte auf. Auf Bitte der französischen Bischofskonferenz sitzt Marie-Jo Thiel nun in einer von deren neun Arbeitsgruppen, der zum Thema Umgang mit Priestern die Täter wurden. Die Gruppenarbeit wird ermöglichen, Funktionsstörungen im System aufzudecken, Maßnahmen zur Abhilfe vorzuschlagen und weitere Arbeiten anzuregen. Bei der nächsten Vollversammlung der Bischofskonferenz im November werden wir Zwischenbilanz ziehen. Unsere Arbeit endet im kommenden März. Die Dinge seien in Gang gekommen, meint Marie-Jo Thiel. Yolande Dufayet de la Tour hingegen bleibt sehr skeptisch. Die Psychotherapeutin ist im Opferverein-Bündnis aktiv, seit in ihr jahrzehntelang verdrängte Erinnerungen aufstiegen an den Priester, der bei ihren Eltern, strenggläubigen Katholiken, ein- und ausging und der sie, damals 6 Jahre alt, vergewaltigte. Sie schwieg, bis sie Mitte 40 war. Nun meldet sich Yolande Dufayet de la Tour bei jeder Gelegenheit zu Wort. Bei der letzten Vollversammlung der Bischofskonferenz habe ich Fragen zu deren Bilanz gestellt. Zum einen, ob Opfervereine in die Arbeitsgruppen eingeladen sind. Zum anderen bat ich um die Namensliste der Gruppenleiter. Ich möchte die Initiative nun nicht von vornherein kritisieren, aber uns liegt immer noch keine Namensliste vor. Dabei wäre jetzt doch eigentlich Transparenz angesagt. Und ich habe keine Ahnung, wie die Opfervereine kontaktiert wurden. Ich wurde nicht angesprochen, obwohl ich auf die Verantwortliche zugegangen bin. Yolande Dufayet de la Tour liegt ein weiterer Punkt am Herzen. Bei der aktuellen Aufarbeitung der Fälle kirchlichen Missbrauchs gehe es nur um Opfer, die zur Tatzeit minderjährig waren oder sehr verletzlich und rein um Akte sexueller Gewalt. Das aber blende andere Opfer aus, Erwachsene, die spirituellen Missbrauch erlebten. Immerhin habe der Leiter der katholischen Bischofskonferenz eingestanden, der kirchliche Missbrauch sei systemisch. Das rechnet die Aktivistin ihm hoch an. Bislang habe ich aber nicht mitbekommen, dass der Papst trotz der Missbrauchsskandale in anderen Ländern etwas unternommen hätte. Noch schlimmer, er weigerte sich, den Leiter der SIASE-Kommission, Jean-Marc Sauvé, zu empfangen. Hoffnung macht Yolande Dufayet de la Tour, dass sie aus mancher Diözese positives Echo erhält. Kürzlich habe ich einen Abend im Pfarrsaal von Brest mit 100 Gästen bestritten. Der Bischof dort hatte mich höchstpersönlich eingeladen, meine Geschichte zu erzählen. Er war auch selbst da. Sein Engagement hat mich völlig baff gemacht. Er kennt in seiner Diözese jeden Missbrauchsfall. Er hat jede einzelne Person zu sich gebeten und sich für sie eingesetzt. Der Abend war gut organisiert. Die Gemeinde hatte richtig Werbung gemacht. Das zeigte, es gibt bei uns in der Kirche Leute, insbesondere Bischöfe, die sich engagieren, für die der Begriff systematische Anerkennung der Opfer kein leeres Wort ist. Es gibt aber ebenso in Frankreich noch Pfarrgemeinden, Bischöfe, die den Inhalt des Untersuchungsberichts nicht wahrhaben wollen, die hohe Opferzahl, die systemische Gewalt.
Konsequenzen aus der großen Missbrauchsstudie, Susanne Krause berichtete aus Frankreich. Für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Heute zum Thema Energiewende. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.